Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir sind angelangt bei der 247. Folge. Und wenn ich wie immer von wir spreche, meine ich natürlich Anne.
Hallo.
Und mich, Daniel.
Vincent kann er nicht, weil der hat ja eine ordentliche Schande.
Eben. Das ist ein bisschen ärgerlich gelaufen, weil die MLS-Saison ist jetzt vorbei. Zumindest für einige Teams. 12 an der Zahl, wenn ich mich jetzt gerade im Kopf nicht verzählt habe. Aber es interessiert mich nicht, weil mein Team steht über den Strich. Ganz anders als dein Team, Anne. Für dich ist es seit Jahrzehnten, kann man das sogar schon fast sagen, oder seit über einem Jahrzehnt.
15 Jahre.
Das erste Mal, dass ihr nicht mit dabei seid. Was macht man dann während der Off-Season, sage ich jetzt einfach mal? Geht man wandern? Genießt man das Herbstwetter? Oder bereitet man sich auf die nächste Saison vor? Oder drückt man vielleicht dem Nachbarn die Daumen oder den Jungs aus Seattle?
Also, ich habe zum Glück noch andere Teams, die ich supporte. Gotham ist in den Playoffs in der NWSL. Und auch Hartford Athletic in der USL Championship haben es das zweite Mal in ihrer Geschichte in die Playoffs geschafft. Von daher, ich habe ein bisschen Playoff weiterhin zu tun. Auch wenn die anderen enttäuschen. Aber ich muss nochmal auf Vincent zurückkommen. Die Jungs von Sporting Kansas City haben es geschafft, in der Western Conference jetzt unter LA Galaxy zu stehen. Die sind jetzt Letzter am Ende der Saison oder der regulären Saison in der Tabelle. Unter LA Galaxy. Deswegen ist Vincent heute nicht dabei, weil er genau weiß, dass also dieses Brot wäre sehr dick gewesen.
Definitiv, das ist auch peinlich, wenn du wirklich hinter der Galaxy in der Saison stehst, klar. Normalerweise letztes Jahr standen alle Teams hinter der Galaxy, aber in der Saison hinter LA zu stehen, ist schon ein bisschen peinlich. Und da würde ich mir auch Gedanken machen, ob der Wooden Sport Award wirklich das ist, was man braucht.
Aber den haben sie ja nicht, den hat jemand anderes.
Ja, aber es gibt, dass es generell zwei Teams gab, die schlechter sind als die Galaxy, ist schon peinlich. Dass du im Westen eingeholt wirst, ist noch peinlicher. Ein paar, das sind sogar mehr als zwei Teams. Hilfe, was hat die Galaxy angestellt, sehe ich gerade. Die haben einfach mal alle Teams bis auf DC hinter sich gelassen am letzten Spieltag. Also alle Teams mit 28 Punkten. Da haben wir noch Montreal, Atlanta, ja. DC United, die auch tatsächlich den Wooden Spoon Award haben.
Entschuldigung, mein so ist es, genau.
Und im Westen ganz klar Sporting. Und es ist schon peinlich. Also, ich weiß nicht, was da schief läuft. Leider haben wir ja jetzt Vincent nicht da. Vielleicht kann er ja trotzdem irgendwie eine Einschätzung abgeben. Müssen wir mal schauen.
Aber wir können ja mal ganz kurz auf Atlanta eingehen. Die sind ja Vorletzter in der Tabelle. Hast du schon mitbekommen, was jetzt aktuell passiert ist? Wenn ich so einleite, ist fast offensichtlich.
In welchem Bezug?
Sie haben ihren Trainer entlassen. Nachdem in den letzten 18 Spielen lediglich ein Sieg erreicht wurde. Und dementsprechend, ja, sind sie jetzt dann in der Offseason auf Trainersuche.
Ja, das ist klar. Also, Meldung haben wir, glaube ich, heute auch frisch rein. Ich glaube, bei Atlanta war es klar, gut, du erreichst die Playoffs nicht, du hast dein Ziel verfehlt und dementsprechend kickst du den Trainer. Dass du ihn jetzt zum Saisonende kickst, war klar. Und ich bin mir sicher, dass im Laufe des Tages oder nach Ende unserer Aufnahme noch ein paar weitere Trainer fliegen werden. Da wir zum Beispiel jetzt gerade um 19 Uhr aufnehmen, deutscher Zeit, stehen die meisten gerade in den USA auf, zumindest an der Westküste. In der Ostküste ist es schon Nachmittag und da wird wahrscheinlich der ein oder andere Trainer heute oder morgen, klar, den Sprint säubern müssen für den Winter, aber ihn auch räumen dürfen und das Gelände verlassen. Er hat dann angefangen,
ja,
mal schauen, wer morgen folgt.
Das ist ja genau das, was ich von den New York Red Bulls erwarte.
Schauen
aber
mal
sehen.
Definitiv, also da muss man natürlich ganz danach schauen. Es gibt natürlich einige Teams, die ganz klar ihr Ziel verfehlt haben. Wobei man ja jetzt sagen muss, im Osten stand ja schon vor 2 Wochen fest, wer in die Playoffs kommt, beziehungsweise wer nicht in die Playoffs kommt. Es ist ja nicht nur Atlanta, die doppelt so viele Punkte gebraucht hätten, um überhaupt in die Playoffs zu kommen, sondern auch wie deine Red Bulls, die es geschafft haben. Über New England kann man sich natürlich streiten. Aber es war halt wirklich für alle Teams nicht nur zu wenig, sondern viel zu wenig. Also ihr habt ja allein schon hätte 4 Siege mehr gebraucht. Also das zeigt ja, wie krass performt diese 9 Teams haben. Und da ist ja alles, ich sag's mal, beisammen von Platz 4 bis Platz 9. Also 2 Spiele mehr und es hätte komplett anders ausschauen können. Auf den Plätzen. Natürlich Platz 1 bis 3, Philly, Cincy und Miami. Da hat sich auch nicht mehr viel gedreht.
Na gut, bei Philly konnte sich nichts mehr drehen. Die hatten zu dem Zeitpunkt ja,
ja
eh schon.
Philly hatte ja eben auch schon vor 2 Wochen ganz klar Supporter Shield fix. Da haben wir noch übrigens den Home Field Advantage bis in den MLS Cup hinein. Heißt, egal wer im Westen kommt, sie werden eventuell, sofern Philly im Finale ist, dort spielen. Selbiges gilt übrigens auch für Cincinnati und Miami. Falls eines dieser Teams erreicht, das Finale erreicht, ist dort auch der MLS Cup.
Ich möchte übrigens mal erwähnen, ich finde es witzig, dass der New York City FC vor einigen Tagen ganz stolz verkündet hatte, dass das Yankee Stadium frei ist für mögliche Playoffs. Haben sie sich am letzten Spieltag ein bisschen, naja, aus der Hand gegeben, könnte man fast sagen. Aber über die Partie können wir später sprechen. Ich will noch mal ganz kurz auf Sporting zurückkommen. Die hatten ja vor 1,5 Wochen oder so einen neuen General Manager und Sporting Director bekannt gegeben. Hast du das mitbekommen?
Ich hab's gelesen, aber ich hab seinen Namen tatsächlich vergessen.
Es handelt sich dabei um David Lee, einem Engländer, der zuvor beim New York City FC, deswegen grandiose Überleitung, Sporting Director war und jetzt bei Sporting Kansas City einen Vertrag bis 2032 unterschrieben hat. Vincent meinte übrigens dazu, jetzt brauchen sie nur noch einen Trainer.
Gut, wie lange war jetzt David Lee bei New York City FC?
Seit 2014. Wenn ich das richtig sehe.
Ja, dann, also er hat ein gutes Händchen bewiesen. Sie waren ja einmal ganz oben auf dem Thron.
Ja, in der halben Saison mit komischem Modus.
Ja, wo man dann gegen ein Team gespielt hat, wo, glaube ich, 10 Ausfälle oder so hatte. Ja, ich weiß.
Ja, genau, genau.
Er hat aber, ich würde sagen, er hat ein gutes Händchen für Trainer. Er kennt die Liga. Aber er war halt bislang nur bei einem Team. Und das halt vom Anfang bis jetzt. Und daher muss man halt mal schauen, wie gut er Kansas City umkrempeln kann. Vorteil ist natürlich, man kriegt einen erfahrenen Mann. Ich meine, 10 Jahre MLS-Erfahrung sind ein Haufen. Das hat ja auch einen Pfannenstiel nicht, der bei den Rivalen aus St. Louis 4 Jahre war, bevor er natürlich im Sommer entlassen wurde. Daher muss man ihm Zeit geben, vielleicht ein Übergangsjahr, wo man im guten Mittelfeld abschneidet, sage ich mal. Also was heißt gutes Mittelfeld? Vielleicht an den Playoffs gerade so vorbeischrammt, aber das wäre dann auch in Ordnung für Kansas City-Verhältnisse. Wichtig ist natürlich, dass man seinen Verein wieder zum alten Glanz, sage ich mal, bringt.
Ja. Mal sehen, wie er es anstellen will. Er braucht natürlich frisches Blut, er braucht Spieler, auf die man setzen kann, die nicht so verletzungsanfällig sind. Und ja, über die Trainerposition muss definitiv geschaut werden.
Reden wir aber jetzt mal wirklich über die Spiele, würde ich sagen. Wir können ja kurz über den Osten sprechen, weil im Westen war es deutlich spannender. Das muss man einfach sagen, weil dort ging es um eigentlich alles. Gewinne Western Conference, wer kommt in die Playoffs, wer kommt nicht in die Playoffs, wer muss in die Wildcard Round, wer nicht und so weiter. Und das alles im Osten gab es auch ein bisschen, aber es stand ja schon fest, wer nicht reinkommt. Anne, gab es irgendein Spiel im Osten, wo super duper wichtig war für dich, wo du unbedingt anschauen musstest oder sagst du von vorne weg, nö, ich habe abgeschaltet mit der MLS, werd mich im März wieder.
Na, wenn dann wahrscheinlich im Februar. Also, welche Partie noch so interessant war, fand ich, war Charlotte gegen Philadelphia. Und diese Partie, ich würde noch nicht mal sagen, sie endete anders als erwartet, weil was man von Charlotte in dieser Saison mitbekommen hat, die sind zu Hause einfach unglaublich stark. Außer jetzt vielleicht nicht immer zu 100%, aber zu Hause sind es absolute Raketen. Und das hat auch Philly gemerkt. Das war eine wirklich spannende Partie. Aber Philly war zum einen, also ich würde jetzt nicht sagen, sehr nachlässig mit ihren Chancen. Sie hatten durchaus Chancen. Aber Charlotte mit Kalina im Tor, der hat wieder unglaublich gut gehalten. Und die haben ihre Chancen, die sie hatten, genutzt. Haben die zweimal die Verteidigung von Philly wirklich kinderleicht ausgespielt. Also in Philly wird jetzt auf jeden Fall dieses Spiel nochmal nachgearbeitet werden. Und dass man solche Fehler nicht nochmal in den Playoffs hat. Es gab aber einen Spieler von Charlotte, der aufgefallen ist. Zum einen, weil er ein Tor gemacht hatte. Und zum anderen, weil er sich die mit Abstand dümmste rote Karte geholt hat, die man sich holen kann. Es ist nämlich Zaha. Der hat das erste Tor gemacht für Charlotte. Hat dann aber in der 90. Minute, irgendwann in der Nachspielzeit sogar, eine, ganz offiziell ist es wohl gelb-rot, aber eigentlich ist es rot, Karte bekommen für eine Tätigkeit. Warum? Er scheint mit irgendeinem Philly-Spieler in Diskussion geraten zu sein. Dann zeigt er auf den Philly-Spieler, warum auch immer, während sie beide entlanglaufen. Der drückt halt den Arm von Zaha runter, der so auf ihn gezeigt hat halt. Hier dieses klassische, man zeigt nicht mit nacktem Finger auf angezogene Leute, sowas halt. Und daraufhin schlägt Zaha ihn einfach mit einem Faustschlag ins Gesicht. Rot. Jetzt einfach direkt vor den Playoffs. Also wie dämlich kann man sein? Was wird es an Sperre geben? Ein, zwei, vielleicht wenn du Pech hast, drei Spiele? Das könnte, also wenn du zwei Spiele gesperrt bist, könnte das für die Playoffs, wenn Philly Pech hat, schon bedeuten, dass es das für ihn dann auch war. Weil es gibt ja Hin- und Rückspiel, wenn sie die beide verlieren zum Beispiel. Wäre blöd.
Ja, also er hat ja nur Gelb-Rot bekommen, deswegen ist es schon jetzt nur ein Spiel, aber das ist super dämlich. Also er hat sein Team damit mehr geschadet und damit rückt natürlich der Sieg komplett in den Hintergrund, muss man ganz klar sagen. Ich habe das auf den Bildern und Video, ich habe leider nur eine Einstellung gesehen. Ich weiß nicht, ob es da noch mehrere gibt. Da sah das so aus, als klar, die Hand geht an den Hinterkopf, ins Gesicht, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, muss nicht sein. Man sieht das jede Woche irgendwie im...
An den Hinterkopf kann doch gar nicht sein. Sie stehen beide ja frontal zueinander. Und er versucht ihn halt zu schlagen.
Ich habe leider nicht so eine Kameraperspektive, aber worauf ich hinaus möchte, die Schiedsrichterin sieht es perfekt. Also wirklich, sie sieht es perfekt. Sie weiß, wo die Hand mehr oder weniger hingeht. Und wenn sie sagt, es war gelb-rot, ohne Videobeweis, dann würde ich auch sagen, gelb-rot passt. Wobei er sich auch nicht beschweren dürfte, wenn es rot wäre oder wenn die MLS eingreift und sagt, das ist ganz klar gelb-rot. Das ist ganz klar eine glattrote Karte. Wir sperren dich jetzt für mehr Spiele.
Ja, absolut. Es
Weil
ist einfach dämlich.
Ich glaube einfach, er will ihn vielleicht wegschucken oder so, keine Ahnung. Oder ihm sind dann einfach die Synapsen durchgebrannt, muss man einfach so sagen. Also anders kann ich mir das nicht erklären.
Aber also wenn dir das zu Mitte der Saison passiert, dann ist das schon blöd. Aber wenn dir das am allerletzten Spieltag vor den Playoffs passiert, dann ist das unglaublich blöd.
Definitiv, er hat auch zu Recht ist bestraft worden, in dem Fall mit Gelb-Rot. Ob die MLS eingreift, weiß ich nicht. Man hat gemerkt natürlich in der Vergangenheit, sie hat eingegriffen. Aber man muss auch ganz klar sagen, ich weiß nicht, wer von Philly das war. Ich glaube, Bueno war das. Der macht auch mehr draus. Klar, er nimmt es dankend an. Würde jeder machen in der Situation. Aber ich wiederhole mich dann nochmal. Die Schiedsrichterin stand perfekt. Hat genau die Szene gesehen. Das sieht man auf dem Video der Highlights. Und daher halte ich es persönlich für die richtige Entscheidung, da nur Gelb-Rot zu zeigen.
Ja, ansonsten in der Eastern Conference gab es noch eine Partie, die ich ganz interessant fand. Das Ergebnis als solches war jetzt nicht so wahnsinnig relevant. Naja, doch unter einem Aspekt vielleicht. Die Partie ist die Refs gegen Chicago. Und für Chicago ging es an der Stelle jetzt darum, wären sie in ihrem Spiel gegen Orlando, beziehungsweise, ja doch, war ja, irgendwie war klar, dass es Orlando wird, werden sie Heimrecht haben oder müssen sie nach Orlando reisen? Und sie haben sich ein Heimrecht ergattert, indem sie noch zu einem Unentschieden gekommen sind. Und wie haben sie dieses Unentschieden geschafft? Sie sind erstmal in Rückstand geraten nach nur einer Minute. Ich überlege gerade, ich glaube, das war so ein Ding gewesen, Fehlpass innerhalb der Verteidigung, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Auf jeden Fall glichen sie dann relativ spät, in der 82. Minute endlich aus. Man muss dazu auch sagen, also Chicago war schon hauptsächlich das stärkere Team. Sie hatten die meisten Chancen, aber waren da wirklich, also in dem Fall war es wirklich fahrlässig. Da ist einfach mit komplett brachialer Kraft aufs Tor geschossen worden. Der ist natürlich ständig übers Tor hinweggeflogen. Also, keine Ahnung, sie spielen zwar im Stadion der Patriots, aber Field Goal zählt halt nicht in der MLS. Dementsprechend auch sinnlos. Und dann gehen die Refs aber in der 93. Minute wieder in Führung. Und das Tor hatte Tagelmann gemacht. Und der ist 3 Minuten später nochmal Torschütze. Aber in dem Fall für Chicago. Es ist ein Eigentor. Resultierend nach einer Ecke. Er hat da irgendwie blöd den Ball abbekommen. Und der, ja, landet dann logischerweise im Tor. Also innerhalb von 3 Minuten 2 Tore gemacht für beide Teams. Ist auch ein bisschen bitter. Hat am Ende dann aber für die Refs ja eh keinen Einfluss mehr gehabt, weil war ja alles schon entschieden. Aber ansonsten war in der Eastern Conference, wenn ich ehrlich bin, jetzt kein wahnsinnig relevantes oder überraschendes Spiel dabei.
Naja, Toronto hat gegen Orlando gewonnen. Das finde ich schon
ja,
sehr
stimmt,
überraschend.
Stimmt, ja. Allerdings, Toronto hat zu Hause gespielt. Wir hatten doch sogar in der letzten Folge darüber gesprochen, ob eventuell Orlando da in Strauchen kommt, weil es in Toronto zu kalt sein könnte oder sowas. Aber ja, sie haben sich da tatsächlich ziemlich deutlich abfrühstücken lassen mit 4-2 am Ende dann. Und das sorgt ja jetzt auch dafür, dass sie kein Heimrecht haben, sondern auswärts nach Chicago müssen.
Und der Gewinner aus der Partie darf gegen Philly spielen.
Philly.
Wobei man natürlich sagen muss, in der Vergangenheit war es nicht immer so, aber derjenige, der die Bye-Week hat oder kein Spiel, hatte am Anfang. Gut, das betrifft ja jetzt nicht mehr zu. Aber letztes Jahr war es so, dass im Osten das Team, wo die Wildcard Round gewonnen hat, auch gegen den erstplatzierten der jeweiligen Conference gewonnen hat. In dem Fall war es im Westen Inter Miami, die gegen Atlanta verloren hatten. Heißt, mal schauen, wie es wird.
Allerdings muss man dann, also dann müssen 2 Faktoren eine Rolle spielen. Faktor 1, die Verteidigung von Philly strauchelt wieder über zwei Spiele hinweg so sehr, wie sie jetzt in dem Spiel gegen Charlotte gestrauchelt haben. Und das ist jetzt nicht oft passiert in der Partie gegen Charlotte, sondern Charlotte hat es einfach clever genutzt. Und dann kommt noch der andere Faktor dazu. Chicago ist wirklich, auch so, das war in der Saison immer wieder zu sehen, fahrlässig, was ihre Chancen angeht. Das dürfen sie dann natürlich in dieser Partie nicht sein. Also wenn die beiden Faktoren funktionieren, sprich Chicago nutzt jede Chance, die sie haben für ein Tor und Philly strauchelt in der Verteidigung wieder und lässt sich da ausspielen, nur dann kann ich mir das vorstellen. Ansonsten würde ich definitiv sagen, ist Philly das deutlich stärkere Team. Für Chicago natürlich cool, dass sie in den Playoffs sind, aber die haben jetzt natürlich ein sehr schweres Los mit Philly. Ich glaube, da hätte es andere Teams gegeben, wo ich sagen würde, die hätten sich schlagen können.
Wie gesagt, wir schauen, in welche Richtung es gehen wird. Wir werden jetzt aber erstmal ein kurzes Päuschen machen. Sind dann wieder gleich für euch da hier auf meinsportpodcast.de.
Er blutet, er taumelt und steht doch wieder auf. Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 in Rio. Gezeichnet, aber unerschütterlich. Diese Bilder machten ihn zur Legende. Doch der Weg dahin, der war lang. Vom frechen Lausbub mit wilden Frisuren und Eskapaden über bittere Niederlagen, wie zum Beispiel das Finale daheim, bis hin zum Anführer, der Bayern zum Triple-Sieger machte und Deutschland zum Weltmeister. Die ganze Geschichte von Bastian Schweinsteiger, der blutige Weg zur Legende, hört ihr jetzt in den 100 Fußballlegenden, überall wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück aus unserer Pause hier zurück zu unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben uns eben über den Osten unterhalten, die Eastern Conference, und wenden uns jetzt dem Westen. Dort war es nämlich ein bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen spannender als im Westen der Liga, weil tatsächlich zum Zeitpunkt des 33. Spieltages konnten noch vier Teams entweder in die Playoffs einziehen oder nicht. Beziehungsweise zwei haben es geschafft, zwei haben es nicht geschafft, Anne. Ganz anders als im Osten.
Ja.
Kannst du dir erstmal erklären, warum denn im Westen dieses Jahr die Punktausbeute so schwach ist im Vergleich zum Osten?
Oh, gute Frage. Schwer zu sagen. Tendenziell natürlich logischerweise, weil die Westteams häufiger gegen Ostteams verloren haben. Aber ich glaube, pauschal kann man es auch nicht sagen.
Es ist halt, in den letzten Jahren habe ich ja immer drüber gewitzelt, sage ich mal, über den Osten, weil der Westen punktetechnisch stärker war, sage ich mal. Nicht jedes Team, aber je weiter runter man geht, desto stärker war halt der Westen. Aber wir reden ja jetzt hier von 13 Punkten, die man mehr hat. Heißt, ihr wärt im Westen locker reingekommen, während andere Teams komplett abgekackt hätten, sage ich mal. Also es ist schon verrückt. Wir reden hier, wie gesagt, Orlando hat 53 Punkte und der Neunte, zu dem wir gleich zu sprechen kommen, hat 41 Punkte. Das sind ganze vier Siege. Hier haben wir es wieder, vier Spiele. Aber Anne, mit welchem Spiel sollen wir anfangen? Machen wir erst das Langweilige, wo nicht so wichtig ist, oder machen wir ein anderes?
Es waren ja sehr viele wichtig, aber lass uns mal mit den Rapids anfangen. Die ja durchaus ja so Rapid-Dinge gemacht haben. Und sie hatten ja wirklich durchaus Chancen, in die Playoffs zu kommen. Aber wir können es ja schon mal sagen, sie haben es nicht geschafft, weil sie nur 2-2, was heißt nur? Sie haben gegen den LAFC 2-2 gespielt. Das Problem ist aber, sie haben damit 41 Punkte. Damit sind sie zwar punktgleich zu Real Salt Lake, aber in der Gegenüberstellung schlechter. Und dementsprechend sind sie dann da, ja, kurzfristig mal wieder an sich selbst gescheitert, was vor allem daran liegt, dass sie in der 96. Minute, oder nee, nicht 96, aber irgendwann in der Nachspielzeit, haben sich da noch den zweiten Treffer einholen lassen, nachdem der LAFC erst in Führung gegangen war und sie dann durch einen Treffer von Paxton Aronson, der völlig absurd war, weil die Verteidigung einen kompletten Fehlrückpass sich erlaubt hatte, sich einfach mal kurzerhand vom Torhüterfuß den Ball geschnappt hat und den ins Tor gemacht hatte. Und anschließend gab es dann in der 86. Minute war es, glaube ich, nochmal eine Ecke und die ist dann mit dem Kopf ordentlich verwandelt worden. Nee, es war keine Ecke gewesen, es war ja so eine Halbflanke. Und ja, dementsprechend, sie hätten da mit 3 Punkten aus dieser Partie gehen können, dann wären sie in den Playoffs gewesen. Aber man hat ja wieder gepennt in der Verteidigung und hat sich dann da nochmal den Treffer einfangen lassen.
Definitiv, das ist natürlich super ärgerlich, dass du so nah bist an den Playoffs und dann in der Nachspielzeit deine Träume. Es war nicht die Nachspielzeit, es war die 89-40, sag ich mal, als ungefähr der Ball eingeschlagen hat. Aber das ist super ärgerlich. Und dann bist du natürlich komplett am Boden und da wieder zurückzukommen. Eher ein 3-2 von LAFC wäre realistisch gewesen als ein 3-2 für Rapids in dem Moment. Es ist super ärgerlich und ich muss sagen, das so mitzuerleben oder so knapp zu scheitern an den Playoffs ist schon ein bisschen ärgerlich, sag ich mal.
Ja, gewiss irgendwie.
Aber es gibt ein Sprichwort, Anne. Weißt du, auf welches Sprichwort ich hinaus möchte?
Nein.
Geteiltes Leid ist halbes Leid. Es gab ein zweites Team, was ebenfalls nicht die Postseason erreicht hat. Sie haben zwar ihre Hausaufgaben gemacht, gewonnen, gegen ein Team, das bereits für die Playoffs qualifiziert ist, aber sie haben halt nicht genug Siege eingefahren in den 33 vorherigen Spielen. Und somit stand man auf Platz 10. Rede ist von San Jose. Irgendwie stark gewesen. Das, was ich eigentlich immer gesehen habe, war super. Irgendwie auch absolut bombastische Offensive. Eigentlich mit die beste in der Liga. Aber auch die Defensive, die ja mal gottlos scheiße ist auf gut Deutsch. Also 60-63 Tore im Vergleich, nehmen wir mal Portland, die 41-48 haben, ist halt schon extrem, wenn da halt in einem Spiel, bei einem Team, ja, von einer Saison 34 Tore mehr fallen. Da bist du natürlich am Ende nicht in die Playoffs. Offense wins Games, sie haben Spiele gewonnen, aber eine gute Defensive, Titel. Würdest du das unterschreiben? Oder hakt es da noch an mehr Baustellen? Weißt du, bei den Earthquakes?
Also, bei den Earthquakes, ja, ne, da hakt es definitiv auch mit an der Defensive. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn man mal einen Blick auf Miami wirft, deren Defensive ja auch komplett wild ist, auch schon die letzten Jahre, da haben sie ja trotzdem durchaus schon Titel geholt. Also, so ganz trifft es Sprichwort denn auch nicht immer. Aber bei den Earthquakes passt es in dieser Saison doch ganz gut.
Es gab zwei Teams somit, die sich erfolgreich für die Postseason qualifiziert haben. Überbleibt Salt Lake und FC Dallas. Salt Lake knapp hätte man es nicht machen können, muss man ganz klar sagen. Und Dallas hat souverän gewonnen. Gegen Vancouver tatsächlich. Und wir müssen über das Spiel reden, weil das könnte auch Auswirkungen haben auf die Whitecaps. Nicht nur, weil sie verloren haben und somit auch eventuell ein Heimrecht bis hin zum MLS Cup, beziehungsweise sogar gegen andere Teams außer Philly, sondern weil es auch einen Platzverweis gab für Whitecaps. Anne, hast du das Spiel gesehen?
Nur die Highlights. Aber ja, klar, also es gab recht früh schon einen Platzverweis gegen Laborda wegen einer Notbremse. Das ist ärgerlich, klar. Und noch ärgerlicher ist, dass sie am Ende die Partie dann trotzdem verloren haben. Hat aber für sie jetzt keinen großen Einfluss mehr gehabt. Ja, Vancouver muss jetzt zusehen, wie sie sich da jemanden zurückholen in die Verteidigung, der ihnen dafür ein oder zwei Spieler ersetzen kann.
Also normalerweise bei der Notbremse zwei Spiele Sperre. Wenn daraus ein Tor resultiert, ist es ein Spiel Sperre tatsächlich. Zusätzlich natürlich zu dem Feldverweis auf Dauer für das gesamte Spiel. Ansonsten, ich möchte mal die Zeit nutzen, bevor wir über Salt Lake sprechen. Meine Sounders haben gespielt gegen New York City FC. Ja, wir fahren nochmal kurz in den Westen. Wir machen das, Anne.
In Osten?
Die hätten in den Osten, im Westen sind wir sowieso schon, ja, Ost oder Westen. Ich meine, wenn du schaust, die USA ist westlicher von Deutschland, von daher fahren wir in den Westen. Nein, also, New York City FC hätte sich eventuell mit ein bisschen Glück auf Platz 4 spielen können und somit ein Heimrecht erzwingen können, zumindest in der ersten Runde. Haben aber verloren, 2-1 gegen die Sounders. Für die Sounders war es ein Sieg ohne Bedeutung, sage ich mal. Mich hat es eh gewundert, dass wir, ich will nicht sagen mit Star-Besetzung spielen, aber dass wir nochmal alles hineinwerfen, weil Platz 5 war safe und hätte uns niemand mehr nehmen können. Aber gut, wir haben gewonnen, 2-1, sind gut eingespielt. Jetzt geht's gegen Minnesota. Und Salt Lake musste tatsächlich gegen St. Louis ran. St. Louis ja auch abgeschlagen, unterm Strich. Auch eine miserable Saison gespielt. Und auch Salt Lake hatte Glück. Wirklich, die hatten schlicht und ergreifend Glück, dass die anderen Teams so blöd waren zu gewinnen. Beziehungsweise in dem Fall, dass die Rapids Dinge gemacht haben. Zumal man auch sagen muss, auch Salt Lake hätte passt, verkackt, beziehungsweise kurzzeitig stand es ja 2-2 in St. Louis, weil Klaus den 88. getroffen hatte. Und zu dem Zeitpunkt hatte ja Colorado noch geführt. Also wollen wir mal ganz kurz komplett im Tal der Tränen, muss man ja sagen. Weil Salt Lake führt erst vor 2-0, dann 2-1, dann kommt es 2-2. Man ist unterm Strich und dann kommt der LAFC als Partycrasher, gleicht aus und Salt Lake alles wieder gut.
Aber irgendwie zum
verstehst du, was ich meine,
am Anne? Ende der Partie scheint Salt Lake ja gewusst zu haben, wie es drüben in der anderen Partie aussieht, weil zumindest der Trainerstab freute sich dann. Also die wirkten so, als wenn sie schon wissen, wie die Lage ist. Was man aber auch dazu sagen muss, also irgendwas fühlte sich in dieser Partie falsch oder sah falsch aus. Zum einen, ich überlege gerade, ob es in der Partie war, dass ein Tor aberkannt wurde für Salt Lake. Auf jeden Fall gab es einen Elfmeter für St. Louis, der unfassbar schlecht und arrogant geschossen war und dann auch gehalten wurde. Aber weil der Torhüter es sich erlaubt hat, ein bisschen über die Linie zu kommen, nachdem der Schütze da fünfmal sich verschaukelt hat, um ihn da aufs Glatteis zu führen, ist das nochmal wiederholt worden und der war dann drin. Also auch das fühlte sich jetzt nicht ganz, ganz sauber an, so. Es wäre schon in meinen Augen okay gewesen, wenn Real Salt Lake diese Partie gewonnen hätte. Aber keine Ahnung, irgendwer war offensichtlich an diesem Tag nicht dafür, dass Real Salt Lake gewinnt und es wirklich spannend wird in der Western Conference. War trotzdem keine gute Partie von St. Louis.
Also das ist nicht die einzige Sache, die sich falsch angefühlt hat. Beim Blick auf die Aufstellung sieht man auch einen Namen, tatsächlich von Roman Bürki, der anstelle eines Ben Lunds gespielt hat. Kann man kritisieren? gutheißen, je nachdem. Ich kritisiere die Wahl des Trainers, weil
letzter Spieltag, lass doch bei Lund spielen. Hättest du gewonnen. Dann wäre es nämlich 3-0 losgegangen.
Zimmer, für die ging es ja um gar nichts mehr. Also die waren ja eh schon raus.
Eben. Nein, also nicht nur weiß es, weil wir Ben Lund mal als Gast hier hatten. Übrigens, hört rein in die Folge. Ist zwar 6 Jahre alt, aber hört gerne rein. War tatsächlich unser erstes Interview. Aber wie gesagt, du hast das letzte Spiel. Für dich geht es um gar nichts mehr. Du musst dich nicht für irgendwas einspielen. Du musst dich irgendwie rumexperimentieren. Lass doch die Spieler spielen, die das da über gut mittrainiert haben. Wobei ich ganz klar sagen muss, gut, für dich geht es um nichts mehr, aber für andere Teams geht es noch um was. Und dann zu sagen, gut, für euch geht es um die Playoffs, wir fahren jetzt mit Halbgas hin oder lassen den und den spielen, auch nicht fein. Deswegen ein, zwei Spieler vielleicht spielen lassen, die belohnen, ja, aber sonst schon mit Startelf spielen. Weil alles andere ist nicht fair, weil es wird im Moment kommen, da bist du selber in der Situation, wo du auf Schützenhilfe angewiesen sein wirst. Trifft auf jedes Team zu, egal ob in der MLS, ob in Deutschland oder sonst irgendwo. Schützenhilfe brauchst du immer mal wieder. Und wenn dann ein Team kommt und nur mit der B- oder C-Elf spielt, ist ärgerlich. Machen wir nicht. Deswegen fand ich es schon cool, dass sie es durchgezogen haben. Und siehe da, wären die Rapids nicht blöd gewesen, hätte es geklappt.
Ja, absolut.
Ansonsten, hast du noch was zur Regular Season oder sollen wir uns langsam zur Postseason bewegen?
Jein, es gibt noch so ein paar Sachen, die nach dem Spieltag, währenddessen, was auch immer, interessant wurden. Es gab nämlich ein paar Rücktritte, beziehungsweise ein paar Spieler, die verkündet haben, dass sie am Ende der Saison ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen. Und einer davon ist Taylor Washington von Nashville. Was das Besondere an ihm ist, ist eigentlich kein Spieler, der jetzt, finde ich, groß in der MLS immer aufgefallen wäre, was überhaupt nicht wertend gemeint ist. Aber das Interessante ist, er hat schon bei Nashville schon zu USL-Zeiten gespielt, ist also schon wahnsinnig lange bei Nashville dabei gewesen und wird dementsprechend auch in allen Ehren entlassen. Und auch Brad Guzan hat verkündet, dass er am Ende der Saison, also jetzt, seine Fußballschuhe an den Nagel hängen wird und in die wohlverdiente Rente gehen wird. Bei Miami war es doch auch noch irgendwer. Weißt du noch, wer es bei Miami war?
Jordi Alba.
Ah, ja, stimmt, genau. Ansonsten, wer von der MLS in Rente geschickt wurde, waren offensichtlich irgendwie Mitarbeiter, weil ist dir an den MLS-Artikeln mal etwas aufgefallen? Die sie so,
meinst du, dass sie mit KI geschrieben werden?
Exakt, genau. Die MLS lässt mittlerweile ihre Artikel von KI schreiben. Und das Interessante ist, sie lassen es noch nicht mal überprüfen. Sondern, also normalerweise ist es ja so, eine KI schreibt es, jemand guckt nochmal drüber, ob das soweit passt, und dann wird es online gestellt. Aber in dem Fall lassen sie eine KI die Artikel schreiben und stellen es dann ohne Prüfung online. Das sorgt im MLS-Umfeld, aber auch im Umfeld vom US-Fußball generell schon für einiges an Ärger, einfach weil viele Journalistinnen und Journalisten schon auch ihre ersten größeren Erfahrungen als genau solche Artikelschreiber in der MLS gesammelt hatten, darüber auch bekannt wurden und das jetzt natürlich, also jungen Journalisten nimmt das komplett die Möglichkeit, darüber Erfahrung zu sammeln.
Ja, definitiv. Also ich schreibe auch ab und an hobbymäßig, ich mache es nicht beruflich, auf US Soccer News einen Artikel, wobei es jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her ist, glaube ich, wie die Zeit vergeht, wo ich eingeschrieben habe. Auch ich nehme immer wieder gerne KI zur Hilfe, einfach weil es ein Tool ist, um deinen Artikel als, sag ich mal, Laie journalistisch anzuheben, dass es sich besser lesbar macht für die Masse. Aber wenn du da keinen Faktencheck machst, irgendwie das nur eine Person überfliegt und keine zweite, dann ist es halt schon traurig, sag ich mal. Gerade wenn du auf professioneller Ebene, was die MLS halt natürlich ist, sowas machst, ist peinlich und rückt halt die MLS in kein gutes Licht. Gerade auch im Hinblick auf die WM 2026, wo ja sowieso schon der Fokus auf den Fußball in den USA liegt.
Absolut. Ich vermute in der MLS, aber definitiv in der USL, werden ja schon seit Jahren die Highlights über KIs geschnitten. Das heißt, da sitzt niemand, der sich da hinsetzt und die Highlights dann zusammensucht und als solches zusammenschneidet, sondern da wird quasi einfach nur in ein Programm eingegeben, welche Szenen man in welchem Abstand haben will. Deswegen hat man in der Regel, bei der USL sieht man das ganz deutlich, immer den Anstoß von der ersten Halbzeit und von der zweiten Halbzeit, gefühlt davor irgendwie 3 Minuten schon, und bei wichtigeren Szenen fehlt dann aber manchmal irgendwie das Relevante oder ist es dann alles ganz kurz gekürzt, während so unrelevante Sachen wahnsinnig viel Zeit bekommen. Daran erkennt man immer so ein bisschen, dass es KI ist. Aber ja, dass jetzt auch die Artikel als solches so verfasst werden, ist schon interessant. Mal sehen, ob die MLS jetzt darauf reagieren wird, nachdem es ja dann nicht nur aufgefallen ist, sondern auch für größeren Wirbel gesorgt hat. Was man allerdings positiv sagen muss, die MLS hat es gekennzeichnet, deswegen hat man das sofort gesehen. Wahrscheinlich gibt es andere Ligen, egal wo, die auch längst KI nutzen, aber das einfach nicht kennzeichnen. Die MLS hat es unter ihren Artikeln stehen oder direkt unter der Überschrift steht das.
Immerhin machen sie es transparent, das muss man natürlich auch zugute heißen. Wir hingegen, zumindest du und ich, wir sind noch nicht durch eine KI ersetzt. Vielleicht kommt bald der künstliche Vincent. Das schauen wir dann aber mal. Ich würde sagen, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Mein Hals ist ein bisschen trocken. Ich trinke kurz einen Schluck Wasser. Und wir sind dann gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de und reden dann über die Postseason.
Erst ein Boxchampion, dann ein Mörder. Zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast und wir unterhalten uns jetzt über die Postseason. Falls ihr euch jetzt fragt, Post was? Wir unterhalten uns über die Playoffs. Anne, reden wir erstmal über den Osten. Wir haben folgende Teams in den Playoffs. Auf der Nummer 1, Philadelphia. Ich habe vorhin bereits erwähnt, die haben bis zum MLS Cup ein Heimspiel. Dann auf Platz 2 Cincinnati, punktgleich mit Miami. Aufgrund der mehr gewonnenen Spiele Cincinnati auf Platz 2, Charlotte auf 3, New York City auf 4, auf 5, Nashville auf 6, Columbus punktgleich auf 7, Nashville 2 Spiele mehr gewonnen, Chicago hat ein Spiel mehr gewonnen als Orlando und das ist der Osten. Heißt, wir haben erstmal die Wildcard Round Chicago gegen Orlando. Und wir haben den Sieger aus dieser Partie gegen Philly. Cincinnati spielt gegen Columbus. Miami gegen Nashville, die übrigens vergangenen Spieltag 5-2 gewonnen haben. Und Charlotte gegen New York City FC. Das Spiel wird folgendermaßen, falls ihr die Regel nicht kennt.
Das ist wie in der vergangenen Saison. Das Team, was höher gerankt ist, in dem Fall Philly, Cincinnati, Miami und Charlotte, haben zunächst ein Heimspiel. Jetzt stellt euch aber sicherlich die Frage, zunächst ein Heimspiel ist doch unfair, weil da kann man im Rückspiel als schlechteres Team Glück haben und gewinnt über die Auswärtstorregel, beziehungsweise hat es als zweites das Heimspiel und es ist immer ein Vorteil, Anne. Gerade in der MLS, Heimspiele haben Vorteil. Aber, Anne, es gibt ja keine Tordifferenz oder keine Auswärtstorregel oder sonst irgendwas. Was gibt stattdessen? Was macht diese Playoffs so besonders?
Es gibt ein drittes Spiel, potenziell. Heißt also, wenn du ein Spiel verlierst, ein Spiel gewinnst, dann trifft man sich nochmal. Genauso ist es natürlich auch bei beispielsweise zwei Unentschieden. Dann trifft man sich ein drittes Mal.
Das wird's aber nicht
geben. Für die Teams, die...
Glaube ich. Mich zu erinnern. Es kann natürlich sein, dass man das angepasst hat, aber ich glaube nämlich nicht, weil jetzt gehen wir davon aus, du möchtest auch nicht, dass die Teams eine zu hohe Belastung haben. Klar, es gäbe jetzt mehr Einnahmen. Aber sagen wir mal, du gewinnst das erste Spiel und dann spielst du im zweiten Spiel unentschieden. Natürlich könntest du sagen, gut, das und das Team gewinnt, aber es passiert ja was nach den 90 Minuten, wenn kein Sieger feststeht.
Machen die dann dieses komische Elfmeterschießen? Fangen
also
sie damit
Münzen, hin? Eine Münze werfen tun sie nicht. Deswegen ist die andere Methode ein Elfmeterschießen. Und keine Sorge.
Aber es sind doch drei Partien angesetzt. Das wäre doch Quatsch.
Ja, aber das war ja in der vergangenen Saison ja auch so, soweit ich weiß. Es gab ja ein Hinspiel. Dann hast du jetzt zum Beispiel gewonnen. Oder sagen wir mal, du spielst unentschieden. Dann gibt es ein Elfmeterschießen. Und wenn das Rückspiel ebenfalls ins Elfmeterschießen geht und danach halt beide einmal gewonnen haben, dann gibt es ein Entscheidungsspiel. Aber ein Unentschieden gibt es per se nicht.
Ja, stimmt. Ich habe gerade nachgelesen. Es gibt dann tatsächlich diesen komischen Elfmeter. Allerdings, ein Team muss zwei Spiele gewinnen.
Eben. Das ist ja, es ist ein Best-of-Three-Format. Heißt, das Beste aus drei Spielen. Und wenn du jetzt unentschieden im ersten Spiel hast und im zweiten Spiel gewinnst, dann hast du ja de facto immer ein drittes Spiel. Und was passiert, wenn du jetzt im dritten Spiel das andere Team gewinnt? Willst du ein viertes Spiel machen? Oder willst du sagen, gut, ihr habt jetzt gewonnen, aber wir machen jetzt ein Elfmeterschießen? Macht ja auch keinen Sinn. Aber genug drüber philosophiert. Fangen wir ganz unten an. Orlando gastiert bei Chicago. Wer macht's?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, das wird fußballerisch jetzt nicht die schönste Partie werden. Mehr Playoff-Erfahrung hat Orlando, die allerdings auswärts ran müssen. Schwierig. Ich sag mal, es macht am Ende macht's dann doch Orlando.
Also, wie du bereits gesagt hast, Orlando, mehr Playoffs-Erfahrung und so weiter. Ich traue aber Chicago mehr zu. Ich sag Chicago, die sind jetzt mal so richtig heiß drauf. Wir haben jahrelang über die Witze gemacht, die durch den Dreck gezogen, ist lächerlich gezogen, dumme Sprüche geklopft und jetzt zeigt uns Chic. Jetzt kommt so ein bisschen der Redemption-Arc, sagen wir mal ein bisschen, von Chicago. Zumindest in der Wildcard-Round. Reden wir mal nicht, wer von den beiden gegen Philly gewinnen würde, sondern reden wir jetzt mal über Cincinnati gegen die Crew. Ist auch ein Spiel, wo ich nicht sagen kann, wer gewinnt, aber angesichts der Tatsache, dass Cincinnati zwei Heimspiele hätte oder hat, sage ich, Cincinnati macht's.
Übrigens, Darlington Nugby wird am Ende der Saison ebenfalls in Rente gehen. Fällt mir gerade auf. Aber also ich würde auch sagen, Cincinnati macht's. Die waren in dieser Saison beständiger und sicherer. Bei der Crew war viel Chaos. Und selbst Spiele, wo man sagen würde, die müssten sie locker gewinnen, selbst da ist man dann gescheitert. Ich erinnere nur an die Partie zwischen Columbus Crew gegen Orlando, wo Orlando dann am Ende gewonnen hatte, obwohl die Crew eigentlich das stärkere Team war, aber sie haben halt ihre Chancen nicht genutzt, während Orlando die zwei Chancen, die sie hatten, genutzt hatten. Dementsprechend, ich sag Cincinnati.
Glaubst du, es geht ins dritte Spiel?
Denke ich eher nicht.
Dann darfst du wieder vorlegen bei Miami gegen Nashville.
Also ich hoffe was anderes, aber ich vermute ehrlich gesagt, Miami macht es gegen Nashville. Nashville war auch sehr unterschiedlich und ich glaube, die haben zurzeit nicht die richtige Antwort auf Miami. Also sie haben zwar Harry Mukhtar und sie haben auch Sam Surge, der immer wieder mal wirklich gezeigt hat, was er kann. Aber klar, Miami hat einfach den wahnsinnig erfahrenen Kader.
Unabhängig davon, dass es Miami ist. Ich glaube, so Do-or-Die-Spiele, klar, die haben ein, zwei Erfahrene, aber die haben halt nach wie vor eine grottige Verteidigung, sage ich mal, die halt nach wie vor ein Dorn im Auge ist. Und es würde das dritte Spiel gehen. Miami wird das erste vermutlich gewinnen zu Hause. Interessanterweise haben beide die gleiche Statistik zu Hause. 11 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Deswegen glaube ich, dass beide ihre Pflichtaufgabe erfüllen werden zu Hause. Und dann im dritten Spiel wird es Nashville machen. Es wird wieder ein dreckiges Spiel. Gut, Miami hat es 5-2 gewonnen in Nashville. Hat nichts zu bedeuten. Playoffs haben ihre eigenen Regeln. Und Nashville wird uns alle eines Besseren belehren und 29 Teams, Fans, 29 die Fans von den restlichen 29 Teams glücklich stellen, beziehungsweise 28 Teams. Bleibt noch Charlotte gegen New York City FC. Ich leg wieder vor. Ist es einziges Spiel, wo ich wirklich komplett unsicher bin. Charlotte, wie du vorhin gesagt hast, super heimstark. Die haben nur 4 Spiele zu Hause nicht gewonnen.
3 Spiele.
3 Spiele verloren, ja.
Genau.
Und New York City FC haben auch nur, oder haben nur, sag ich jetzt mal, 6 gewonnen. Gut, sie haben auch 11 gewonnen zu Hause, aber auch 6 verloren. Es kommt auf den Tag drauf an. Ich glaube aber, New York City FC ist einfach erfahrener. Die sind cooler, die sind bissiger. Und am Ende macht es tatsächlich sogar New York City FC. Ich gehe sogar so weit und sage, Charlotte wird im ersten Spiel überrumpelt. Einfach weil New York City FC hungriger ist. Und im zweiten Spiel zu Hause. Ich meine, New York City FC hat nichts zu verlieren. Die spielen es dann ganz cool runter und gewinnt dann auch das zweite Spiel. Dann haben wir da kein Entscheidungsspiel.
Also, wenn wir mal schauen, wie oft sind beide Teams mit währenddessen schon aufeinander getroffen. Sie sind jetzt insgesamt 7-mal aufeinander getroffen. Davon gab es einen Sieg für den New York City FC. Das war jetzt vor ein paar Wochen. Da hatten sie beim New York City FC zu Hause gespielt. Dann ein Unentschieden und ansonsten 5 Siege für Charlotte. Und was man sagen muss, also wie gesagt, Charlotte ist zu Hause wahnsinnig stark, hat eine wahnsinnig gute Fanszene hinter sich, die da auch Stimmung machen können und die da nochmal den notwendigen Input geben können. Und was mir aufgefallen ist bei Charlotte in der Partie gegen Philly, ich fand die da erheblich bissiger und die haben gekämpft um alles. Dementsprechend, ich glaube, die können auch ordentlich kämpfen und werden sich da gegen den New York City FC durchsetzen. Außer, eine Tatsache ist natürlich schwer, Saha fehlt mindestens ja in der ersten Partie. Wir gehen mal davon aus, dass es nur in der ersten Partie ist. Das ist natürlich blöd. Also da fehlt ihnen da durchaus ein wirklich wichtiger Spieler.
Hast du sonst noch was zum
Osten.
Osten?
Ich meine, die nächsten Partien müssen wir jetzt nicht unbedingt besprechen. Reicht ja, wenn wir die erste Runde besprechen. Wir werden uns danach eh nochmal hören. Wie heißt der?
Westen.
Sieger der Western Conference. MLS-Neuling, San Diego. Auf der 2, Vancouver. 3, LAFC. 4, Minnesota. 5, Seattle. 6, Austin. 7, Dallas. 8, die Timbers. 9, Salt Lake. Wildcard Round somit. Portland gegen Salt Lake. Die restlichen Begegnungen. San Diego gegen Wildcard. Whitecaps Dallas, LAFC, Austin, Minnesota gegen Seattle. Vancouver gegen Dallas, Anne.
Vancouver.
Ja, müssen wir.
Dallas war, also haben sich da in letzter Sekunde in die Playoffs überhaupt erst gemogelt, waren überhaupt nicht beständig in die Saison, da klappt da einiges nicht. Während bei Vancouver, auch klar, sie hatten zwischenzeitlich Phasen, die schwieriger waren, aber man hat ihnen da zum Teil auch wirklich schwere Aufgaben gegeben, dass sie Spiele zu einer Zeit hatten, wo die Hälfte aus dem Kader oder die wichtigen Spieler, nicht die Hälfte, die wichtigen Spieler aus dem Kader bei der Nationalmannschaft unterwegs waren, die sehr, sehr viele Spiele zu absolvieren hatten. Dementsprechend, da gehe ich ganz klar mit Vancouver.
Ja, definitiv. Vancouver. Sie haben einfach über die gesamte Saison hinweg super gespielt. Wenig anbrennen lassen. Zudem ist Dallas zu Hause eher schwach, sage ich mal, beziehungsweise von allen Vertretern der Playoffs. Im Westen haben sie die wenigsten Heimsiege. Auswärts sieht es auch ein bisschen mau aus, wobei da andere Teams schlechter sind. Ja, wird sich zeigen. Wildcard Round habe ich übrigens kurz unterschlagen. Tut mir leid. Lieber Michi, aber dafür gebe ich dir meinen Segen, dass ihr gewinnt gegen die Timbers. Und das solltet ihr eigentlich auch. Wir haben jetzt 4-0 verloren gegen San Diego. Und ich glaube, die Timbers haben keinen Bock, nochmal gegen San Diego zu spielen. Klar, natürlich in den Playoffs wollen sie bleiben, aber Salt Lake macht es.
Die melden sich vorher ab. Wenn sie merken, so, oh, wir könnten diese Partie jetzt hier doch gewinnen, dann gehen sie vom Feld.
Definitiv. Ich lege wieder vor, bei Dallas gegen Austin. Ja,
LAFC gegen Austin?
Ich habe Dallas gelesen in der Tabelle, tut mir leid. LAFC gegen Austin, auch da, der LAFC ist zu stark. Austin ist zu unerfahren, sollte ich jetzt einfach mal gerade mit Heung-Min Son und wie alle Konsorten heißen, ist der LAFC zu stark für die Texaner, zumal, ich weiß nicht, wer will gegen diese Verteidigung treffen. Austin, absolut miserable Defensive, lediglich 37 geschossene Tore. Klar, defensiv ein bisschen stabiler, ich sag's mal, 45 Gegentore sind in Ordnung, aber auch nicht das Maß aller Dinge und da wird LAFC kurz einen Prozess machen.
Volle Zustimmung.
Yippie. Das letzte Spiel. Minnesota gegen meine Sounders.
Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Partie werden. Da sind zwei Teams, die viel Erfahrung haben, die in dieser Saison ziemlich gut performt haben. Die Sounders ja sehr schwach angefangen. Minnesota zwischenzeitlich mal schwach geworden, aber dann wieder durchgestartet. Also, ich glaube, das wird die wirklich mit Abstand spannendste Partie werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer da gewinnt. Also, ich halte es bei beiden für möglich.
Ja gut, ich kann nicht viel dazu sagen, außer dass ich natürlich dir voll und ganz zustimme, dass das wirklich das aus neutraler Sicht ist das wirklich ein 50-50-Ding. Es kann in eine Richtung gehen, es kann in eine andere Richtung gehen. Minnesota hat das Momentum mit eventuell zwei Heimspielen, aber die Sounders sind einfach super Playoffs erfahren. Es sind vom Kader her seit Jahren wirklich,
haben die so eine eingespielte Truppe. An einem guten Tag spielen die dich an die Wand, sage ich es einfach mal. Deswegen wird sich zeigen. Ich gehe natürlich mit meinen Sounders. Er sagt, dass sie es machen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn auch Minnesota gewinnt. Einfach weil diese Partie aus neutraler Sicht so geil klingt.
Definitiv.
Ansonsten, hast du noch irgendwelche Fakten zu irgendeinem Spiel oder irgendwas?
Ich habe Fakten zu deinen Sounders, weil es gibt einen Wettbewerb, der mir ehrlich gesagt bis dato überhaupt nicht bekannt war, obwohl ich schon so lange MLS-Fan bin, beziehungsweise US-Fußball-Fan. Aber es gibt den MLS MacGuffin. Das ist ein Aufeinandertreffen sämtlicher Ligen im US-Fußball. Also alle professionellen Ligen, muss man dazu sagen, nehmen daran teil. Und da geht es im Prinzip, ich weiß gar nicht, womit man das vergleichen kann, aber das ist quasi nennen wir es mal eine Trophäe aus einem Spiel, was immer nur hin und wieder stattfindet. Und gegründet worden ist das Ganze im Jahr 1996. Und im Prinzip sieht es so aus, ein Team hält sozusagen diese Trophäe gerade bei sich. Und wer dieses Team schlägt, übernimmt diese Trophäe. Und da spielen, wie gesagt, Teams aus verschiedensten Ligen mit dazu. Damals noch die die NASL, auch die USL Ligen 1, 2, die Championship. Auch innerhalb des US Open Cups findet es statt, innerhalb vom Canadian Championship findet es statt. Auch die Canadian Premier League macht mit, MLS Next Pro ist mit dabei. Und die NASL, damals, als sie es noch gab. Nicht zählt ist der Leagues Cup, die Champion Cup, der Weltclub Weltcup und CONCACAF Champions Cup. Aber ansonsten im Prinzip alle Wettbewerbe, die zwischen MLS und kanadischen Teams irgendwie stattfinden. Und dabei ist es jetzt nicht auf MLS und kanadisch beschränkt, sondern, wie gesagt, immer das eine Team, was gerade die Trophäe hat, kann übernommen werden. Und zuletzt hatte diese Trophäe, dadurch, dass es seit 1996 ist, muss man da viel scrollen, Real Salt Lake. Und hat diese Trophäe jetzt verloren, das heißt, jetzt verloren im letzten Jahr? Nee, am 12.10.2025 ist die Trophäe an die Seattle Sounders gegangen. Heißt also, das nächste Team, was es schafft, die Seattle Sounders zu schlagen, kann sich diese Trophäe holen. Ich weiß auch nicht mal, wie sie aussieht, ehrlich gesagt. Aber ich fand es irgendwie ganz interessant, dass es da so einen Wettbewerb gibt, der seit so vielen Jahren schon irgendwie stattfindet, aber man zum Teil also noch nie irgendwie davon gehört hat. Es war auch schon mal in der USA Championship mit unterwegs, beispielsweise Hartford Athletic hatte das auch schon mal. Die New York Red Bulls 2 hatten das sogar auch schon mal. Und ja, ganz verschiedene Teams, ist eine sehr, sehr lange Liste. Aber finde ich cool, dass es da so einen Wettbewerb gibt. Also Glückwunsch, Daniel.
Danke. Jetzt fehlt nur noch der
MLS-Cup
und dann wäre es perfekt.
Vielleicht. Ansonsten eine kleine Mini-News, die eigentlich gar nicht so mini ist, sondern die durchaus interessant ist, vom US Women National Team. Dort gibt es nämlich eine Spielerin, die wäre spielberechtigt für die DFB 11, aber auch für die US-Nationalmannschaft. Und sie wechselte, ich glaube im letzten Jahr war es, nach San Diego. Spielt jetzt eben nicht mehr in der Bundesliga, sondern in den USA und hat sich jetzt auch ganz offiziell für die USA entschieden. Es ist Gia Carlich. Und das ist deshalb interessant, weil sie eine sehr, sehr junge Spielerin ist, die aber wahnsinnig viel Potenzial hat. Und das für das US Women National Team natürlich ein hervorragender Schachzug ist, Für die DFB-Elf ist das ein herber Verlust. Und dementsprechend, ja, ist eine Spielerin, eine wirklich gute Spielerin durch die Lappen gegangen. Und übrigens, wer ein US-Frauenfußballteam spielen sehen will, kann das im Januar, ich glaube ab dem 28. bis 1. Februar, in London machen. Da findet nämlich der Champion Cup statt. Da spielen alle Siegerteams aus den Kontinentalverbandsturnieren zu einem Champions Cup eben. Und da Gotham ja die CONCACAF gewonnen hatte, werden sie in London spielen.
Bis hin? Was ist eine Frage?
Ja. Flug ist gebucht, Hotel ist gebucht. Ich warte nur darauf, dass man Tickets kaufen kann. Ich werde da sein.
Sehr cool. Dann dir auf alle Fälle viel Spaß. Hast du ansonsten noch was oder beenden wir das für heute?
Sei es für heute.
Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Genieß die Playoffs. Jetzt, wo es in Richtung, oder wo der Herbst schon voll dabei ist, genießt die letzten Sonnenstrahlen und auch das goldene Herbstwetter. Schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Kommt in unseren Discord, folgt uns auf Instagram, Twitter und so weiter. Und wir hören uns dann nächstes Mal wieder hier auf meinsportpodcast.de bei einer weiteren Folge des MLS-Podcasts. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.